berichten und auch wie ich davon frei geworden bin. Und ich habe mir das so vorgestellt, dass wir heute Morgen eigentlich mehr meinen Lebensweg einmal sehen, was mich bewogen hat, nachdenklich zu werden und mich frei gemacht hat. Und heute Nachmittag haben wir dann auch Gelegenheit gezielt, auf manche Lehren einzugehen, um auch zu sehen, wie wir vielleicht hier doch hier und dort Gelegenheit haben, Jehovas Zeugen zum Nachdenken zu veranlassen. Wenn mir jemand vor 3 oder 4 Jahren gesagt hätte, dass ich einmal hier irgendwo stehen würde, um über Jehovas Zeugen zu sprechen, wie Jehovas Zeugen es ja sehen, dass ich jetzt meinetwegen hetzen würde oder sie gegen sie wäre, dann hätte ich gesagt, unmöglich. Ich war ja felsenfest überzeugt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und doch bin ich heute hier, stehe hier und spreche über Jehovas Zeugen. Ich möchte eigentlich sagen, ich spreche nicht gegen Jehovas Zeugen in dem Sinne, sondern für. Ich möchte eigentlich Jehovas Zeugen gewinnen, dass sie doch erkennen, dass es wichtig ist, ihren Glauben nicht auf Menschen aufzubauen, sondern dass sie ihren Glauben auf Jesus Christus aufbauen. Ich habe deshalb keinen Groll, auch keinen Zorn für das, was man mir angetan hat, dadurch, dass man mich ausgeschlossen hat, dass man mir also keine Gelegenheit gegeben hat, mich über das auszusprechen, was mich bewegt hat, was mich zum Nachdenken und zum Zweifeln gebracht hat. Ich könnte es viel einfacher haben, wenn ich ganz einfach sagen würde, jetzt lebe ich mein Leben. Ich glaube, was ich festgestellt habe, aber ich lasse Jehovas Zeugen sein. Doch das kann ich nicht. Ich war fast 30 Jahre mit diesen Menschen zusammen, diesen Menschen, die ich liebe, unter denen ich sehr viele Freunde habe. Und wir sind einen gemeinsamen Weg gegangen. Und doch haben sich dann die Wege getrennt. Und ich musste erkennen, dass dieser Weg, den Jehovas Zeugen gehen, nicht zum Ziel führt, sondern am Ziel vorbeiführt. Und da musste ich mir irgendwann einmal die Frage stellen, darf und kann ich überhaupt schweigen? Und ich bin zu der Überzeugung gekommen, nein. In 1. Timotheus im Kapitel 2, Vers 3 wird der Wille Gottes zum Ausdruck gebracht. Und es heißt dort, dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Schon alleine von daher, dass es Gottes Wille ist, dass Menschen errettet werden, dass sie zu Jesus Christus kommen, kann ich nicht schweigen, muss ich reden. Deshalb bin ich hier, um zu helfen, auch um euch zu helfen, Jehovas Zeugen als solche zu sehen, die wirklich ehrliche, aufrichtige Wahrheitssucher sind, die Eifer für Gott haben, aber fern fehlgeleitet wurden, denen das Wichtigste des christlichen Glaubens, nämlich die Gemeinschaft mit Jesus Christus, vorenthalten wird. Und ich betrachte diesen Dienst, den ich tue, auch nicht als, dass ich jetzt Jehovas Zeugen verfolge, sondern dass ich eigentlich einen Dienst an der Allgemeinheit tue. Ich möchte hierzu mal kurz ein Zitat aus einem Wachturm lesen und eigentlich handle ich in Übereinstimmung mit diesem Wachturm. Da heißt es, die öffentliche Bloßstellung der falschen Religion ist bestimmt wichtiger als die Richtigstellung einer Pressemeldung. Sie ist ein Dienst an der Allgemeinheit, keine religiöse Verfolgung, denn sie führt zum Glück und zu ewigem Leben. Und ich betrachte das deshalb auch als Dienst an der Allgemeinheit, dass es wichtig ist, doch zu erkennen, was eigentlich an diesem Weg auch verkehrt ist. Mir geht es auch hier so, dass ich so empfinde wie Paulus, der seine Empfindungen in Römer 13 zum Ausdruck bringt, als er von seinen früheren Brüdern sprach. Ich glaube, wir kennen alle sehr gut diese Passage. Da sagt er, Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie zu Gott ist, dass sie errettet werden. Auch hier haben wir wieder den gleichen Gedanken wie aus 1. Timotheus 2, Vers 3. Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit rechter Erkenntnis, denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Dasselbe empfinde ich für Jehovas Zeugen. Sie haben Eifer für Gott, aber nicht gemäß rechter Erkenntnis. Sie bauen ihre eigene Gerechtigkeit auf und verleugnen die Gerechtigkeit Gottes, wie wir noch sehen werden. Ich möchte mich entschuldigen, wenn ich vielleicht manche Ausdrücke gebrauche, die einfach von der Terminologie her nicht verständlich sind. Und ich bitte ruhig darum, dass man dann danach fragt, was damit gemeint ist. Denn ich bin so noch in dieser Terminologie drin, dass ich bestimmt manches Mal die Allgemeinheit dabei übersehe. Ganz kurz möchte ich mein Leben schildern in Stichworten. Ich war 10 Jahre alt, als meine Mutter sich für Jehovas Zeugen interessierte. Ich bin katholisch aufgewachsen und mein Vater verunglückte 1946 und 1952, meine Mutter hatte schon immer Kontakt mit Jehovas Zeugen gehabt, entschloss sie sich zum ersten Mal zu einem Kongress der Zeugen Jehovas zu gehen und das war in Hannover. Sie fuhr einen Tag hin, war so begeistert, dass sie uns Kinder am nächsten Tag mitnahm. Auch wir mit 10 Jahren waren begeistert von der Gemeinschaft und von all dem Neuen, was wir dort kennengelernt haben. 1953 wurde dann meine Mutter als Zeuge Jehovas getauft. Ich ließ mich mit 13 Jahren 1955 taufen. 1958 bewegte uns dann die Frage, soll ich noch einen Beruf erlernen? Denn Jehovas Zeugen haben ja immer schon diese nahe Enderwartung gehabt. Und in dieser Zeit, schon damals, wurde oft meiner Mutter gesagt, du willst doch nicht deinen Sohn noch etwas lernen lassen, es ist doch Harmagedon, also das Ende der Welt kommt doch bald. Und ich muss allerdings sagen, dass in der Zeit es auch einige vernünftige Stimmen gab, die sagten doch, man sollte noch einen Beruf erlernen. Und so entschloss ich mich auch, noch einen Beruf zu erlernen. Ging dann zur Handelsschule, um dann später eine kaufmännische Lehre abzuschließen. 1959 bewegte uns der Missionseifer, so möchte ich das einmal sagen, dorthin zu gehen, wo es noch keine Zeugen Jehovas gab. Und wir zogen damals aus der Gegend von Hannover nach Rothenburg an der Fulda. Dort gab es nur ganz wenige. Und dort begann ich dann auch mit einem sogenannten Pionierdienst. Das möchte ich gleich erklären. Pionierdienst, also ein Vollzeitpredigtdienst, den jemand zusätzlich zu seiner Arbeit noch durchführt. Das heißt, ich habe dann nach der Lehre begonnen, halbtags zu arbeiten, um den Rest der Zeit von Haus zu Haus zu gehen, Rückbesuche zu machen, Heimbibelstudien bei Interessierten durchzuführen. Und dafür wendete ich dann im Monat 100 Stunden auf. Das war also das Ziel. Wer das nicht erreichte und dafür keine vernünftige Entschuldigung hatte, der wurde sehr schnell dann von dieser Pionierliste wieder gestrichen. Dafür gab es auch keine Entschädigung. Das war also wirklich ein Dienst, den jemand auch aus Überzeugung tut. Das möchte ich doch auch deutlich machen. Das war also ab 1964. 1965 wurde ich wegen Verweigerung des Wehr- und Ersatzdienstes zu vier Monaten Gefängnisstrafe verurteilt, die ich dann auch in Eschwege und in Frankfurt abbüßte. Und 1966 entschloss ich mich zu heiraten. Meine Frau habt ihr schon gesehen. Und wir sind sofort nach unserer Heirat in den Sonderpionierdienst gegangen. Das war dann der Vollzeitpredigtdienst ohne weltliche Arbeit. Und dafür bekamen wir dann eine monatliche Entschädigung. Ich kann es heute nicht mehr genau sagen. So um die 240 Mark habe ich noch in Erinnerung pro Person. Und daraus kann man auch erkennen, es ist nicht wahr, wenn jemand sagt, Jehovas Zeugen würden bezahlt werden. Wer diesen Dienst tut, der tut es wirklich aus Überzeugung und der ist auf Unterstützung von der Familie, von anderen angewiesen. Es gab auch keine Versicherung, keine Altersversorgung, das musste also alles privat dann abgedeckt werden. Unser Ziel war es, in den Missionardienst zu gehen und es gibt bei Jehovas Zeugen eine Missionarschule, die Missionarschule Gilead, die in Amerika ist, in New York. Und dazu mussten wir natürlich unser Englisch verbessern. Das Schulenglisch reicht ja für den Besuch einer Schule nicht aus. Und wir wurden dann in ein englischsprachiges Gebiet geschickt, und zwar nach Baumholder, das liegt zwischen Idar-Oberstein und Kaiserslautern. Dort lernten wir also richtig Englisch und freuten uns eigentlich auf diesen Missionsdienst. Doch 1969 hatten wir den Wunsch, doch ein Familienleben zu beginnen, also Kinder zu haben. Das bedeutete dann, aus diesem Dienst auszuscheiden, denn bei Jehovas Zeugen kann nur derjenige im Vollzeitpredigtdienst stehen, der ledig ist oder verheiratet und ohne Kinder. Sonst geht es nicht. Sobald Kinder dazukommen, muss man aus dem Dienst ausscheiden, denn die Wachturmgesellschaft übernimmt also dann keine weitere Verpflichtung für den Lebensunterhalt einer Familie. Wir zogen dann in das Elternhaus meiner Frau nach Geretsried, südlich von München. Und ich wurde damals bei der Gründung der englischen Versammlung in München im Jahre 1970 mit als Ältester dort eingesetzt. und diente dort bis 1972. Und im Jahre 72 erreichte uns wieder der Ruf, kommt herüber nach Mazedonien, geht doch wohin, wo noch nicht so viele Zeugen sind. Und wir entschlossen uns damals nach Spanien zu gehen. Unser Sohn, der Älteste, war gerade 2 Jahre alt und wir glaubten, er wird sicherlich nicht mehr zur Schule kommen. Denn Jehovas Zeugen erwarteten ja in der Mitte der 70er Jahre, konkret 1975, doch das Ende. Nun, 1975 verging, unser Sohn ging dort das erste Jahr in die Schule und wir erkannten, es ist doch besser, wieder nach Deutschland zurückzukehren. Und so kamen wir 1977 nach Freising. Bis 1979 diente ich auch in Freising als Ältester in der Versammlung der Zeugen Jehovas. Dann legte ich mein Ältestenamt nieder. 1980 kam es dann im Mai zum endgültigen Ausschluss. Das also ganz grob in Stichworten mein Leben als Zeuge Jehovas. Aber die wichtige Frage, aus der sicherlich jetzt auch schon manches erkannt werden kann, was einen so bewegt, das ist eigentlich das, was ich jetzt unter den Gedanken stellen möchte. Was führte mich zum Nachdenken und zum Fragen? Es ist manchmal schwer, das in der Rückschau zu machen. Was waren wirklich die Anstöße? Und die Anstöße sind sicherlich bei jedem auch verschieden. Das sind so, wie man sagt, kleine Kieselsteine, die sich so anhäufen, wo man hier nachdenklich wird, da nachdenklich wird. Und mit einem Mal irgendwo kommt dann der Durchbruch. Aber wenn ich so zurückdenke, dann glaube ich, oder ich möchte es andersherum sagen, Jehovas Zeugen machen oft den Vorwurf und sagen, jemand, der nicht mehr bei ihnen ist, der hätte sich total von anderen beeinflussen lassen. Wenn ich das in der Rückschau sehe, dann muss ich sagen, das stimmt nicht. Was mich nachdenklich gemacht hat, waren oft die eigenen Schriften der Zeugen Jehovas. Zum Beispiel 1973, erinnere ich mich, kam ein Buch heraus, das betitelt war Gottes tausendjähriges Königreich hat sich genaht. Und in diesem Buch entdeckte ich so gewisse Widersprüche zu der allgemeinen Lehre. Das heißt, ich entdeckte da Dinge, die etwas sagten, was die offizielle Lehre der Zeugen Jehovas eigentlich gar nicht so sagt. Das war mehr versteckt. Aber ich begann auch da schon etwas nachdenklich zu werden und bildete mir über manche Dinge meine persönliche Meinung. 1975, in diesem entscheidenden Jahr, kam ein anderes Buch heraus, Rettung aus der Weltbedrängnis steht bevor. Und in diesem Buch wurde das Gleichnis vom, die Königreichsgleichnisse, die Jesus in Matthäus 13 erwähnt, besprochen. Und zwar das Gleichnis vom Senfkorn. Und man erklärte es so, dass das Gleichnis hier, also das Königreich ist gleich einem Senfkorn, dass hier das Königreich nicht das wirkliche Königreich Gottes darstellt, sondern das Scheinchristentum, also alle christlichen Kirchen, und dass Satan der Teufel dieses Senfkorn gepflanzt hatte. Das hatte mich damals gar nicht mal so sehr zum Nachdenken gebracht. Ich weiß von anderen, die sagten, wie ist das möglich, dass die Gesellschaft, also das Führungsorgan der Zeugen Jehovas, die dieses Buch herausgegeben haben, wie ist das möglich, dass sie sagen können, Jesus dachte dabei nicht an sein Königreich, sondern an das Scheinchristentum. Ich weiß von einem in Bad Tölz, der ist heute noch zwar offiziell Zeuge Jehovas, man hat ihn nie ausgeschlossen, aber das war für ihn einer der springenden Punkte, wo er zum Nachdenken gekommen ist und sagte, es ist unmöglich. Das gibt es nicht, dass jemand sagen kann, Jesus dachte dabei an das Scheinchristentum. Aber was mich zum Nachdenken brachte, war die Tatsache, dass nur vier Monate später etwa, in einem internen Nachrichtenblatt der Zeugen Jehovas, dem sogenannten Königreichsdienst, eine Berichtigung kam und da wurde gesagt, es ist das Scheinchristentum, aber nicht der Teufel hat es gepflanzt, sondern Jesus hat es selbst gepflanzt und auch die Erklärung dazu. Das gab mir, und daran erinnere ich mich sehr gut, das gab mir persönlich richtig einen Schock. Das heißt, mein Vertrauen zu dieser Organisation war zum ersten Mal, bekam sie einen Riss. Von da an sah ich gerade prophetische Auslegungen und solche Dinge oft mit anderen Augen. Aber ich war überzeugt, das ist Gottes Organisation. Sie macht Fehler, man müsste auch hier was sagen. Aber es war Gottes Organisation, das hatte ich immer noch geglaubt. So muss ich also sagen, dass aus den Schriften heraus, durch die Erklärungen, mein Vertrauen in die Gesellschaft eigentlich einen Knacks bekam. Das Zweite, was mich sehr zum Nachdenken veranlasste, war die Enderwartung in Verbindung mit 1975. Ich muss dazu sagen, dass ich selber zum Beispiel vor 1975 immer darauf hingewiesen habe, dass es nicht richtig ist, so etwas zu sagen. Und doch stellten sich meine Entscheidungen, die ich fällte, wurden auch von dieser Lehre beeinflusst. Ich glaubte nicht, dass es 75 direkt kommt, aber so um 75 habe ich es auch für möglich gehalten. Und meine Entscheidung, nach Spanien zu gehen, war ja auch ein Beweis dafür, dass ich mich doch von dieser Enderwartung beeinflussen ließ. Aber dann, als 1975 vorbeiging und zum ersten Mal ein Rückgang in den Zahlen eintrat, da beschäftigte mich das sehr. Ich will das mal veranschaulichen. 1971, Ende 71, gab es etwa 1,5 Millionen Zeugen Jehovas. In den nächsten 8 Jahren wurden auch 1,5 Millionen neue zu Jehovas Zeugen, als Jehovas Zeugen getauft. In 8 Jahren, von 1972 bis 1979, wurden fast, ich sage jetzt nur die runden Zahlen, 1,5 Millionen getauft. Also würde man doch, wenn man die 1,5 und die 1,5 zusammenzählt, auf 3 Millionen kommen. Wenn man aber Ende 1979 in ihr Jahrbuch schaut, dann stellt man fest, es gab nur 2.100.000. Und das hat mich unwahrscheinlich nachdenklich gemacht, wo ich zum ersten Mal mir diese Zahlen ansah. Denn vor 75, diese Zunahme an Täuflingen, zum Beispiel von 163 auf 193.000, dann auf 297.000, also fast 300.000 in einem Jahr, das sahen wir als Erfüllung der biblischen Prophezeiung aus Micha 4, Vers 1 und 2. Am Ende der Tage werden die Völker strömen zum Hause Gottes. Das sahen wir als Erfüllung. Das war der Beweis. Jetzt kommt das Ende und deswegen kommen noch einmal so viele Menschen aus all den Gruppen heraus zu uns, zu Jehovas Zeugen. Und als dann 75 der Rückgang einsetzte, da ging es dann los. Ich hatte vorhin gesagt 297, 75 waren es noch 295.000, 1976 100.000 weniger, 1977 wieder 70.000 weniger, 1978 die niedrigste Zahl der Täuflinge von 95.000. Und 1977 und 78, obwohl so viele Täuflinge, relativ noch viele Täuflinge waren, also einmal 124 und 95.000, gab es einen Rückgang. Das heißt, die Zahl ging trotzdem noch zurück, einmal um 20 und einmal um 30.000. Weltweit immer gerechnet, ja. Selbst wenn man eine Korrektur für die Sterbefälle ansetzt und die Wachturmgesellschaft kalkuliert mit 1%, komme ich bei dieser Rechnung auf eine Fehlmenge von 700.000 Menschen, die irgendwo wieder schwach geworden sind oder nachgelassen haben, einfach irgendwo aus den Zahlen verschwunden sind. Und das machte mich sehr nachdenklich, denn Jesus hat ja gesagt in Johannes 10, Vers 28 und 29, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mir war klar, dass es immer welche gibt, die untreu werden und nicht mehr im Glauben bleiben, aber nicht in dieser Menge. Und ich fragte mich, was sind die Ursachen, was ist die Erklärung dafür? Und die Wachturmgesellschaft erklärte das auch. Sie erklärte offiziell im Wachturm so ungefähr, jetzt stellt sich heraus, dass all jene mit falschen Motiven dabei gewesen sind, dass sie also von Anfang an nur auf 75 geschaut hätten und gab also diesen einzelnen Personen die Schuld. Und das war mir zu billig, zu einfach. Ich habe mir gesagt, die Wachturmorganisation hat doch selber auf 75 hingewiesen. Sie hat doch dieses Datum forciert, unterstützt und diese Hoffnungen in den Menschen geweckt. Und jetzt gibt sie ihnen die Schuld und sagt, wieder jetzt all diejenigen, die jetzt schwach geworden sind oder weggegangen sind, ist ihre eigene Schuld. Die waren überhaupt nicht mit den richtigen Motiven dabei, sind gar nicht von unserer Art und gehören deshalb nicht zu uns. Das führte mich auch zum Nachdenken. Ein drittes, das war die Gesetzlichkeit und die vielen Regeln. Bei Jehovas Zeugen ist alles unwahrscheinlich genau geregelt. Ein Beispiel für das Abendmahl, das Jehovas Zeugen nur einmal im Jahr durchführen, am 14. Nisan, sie rechnen sich also genau aus, wann das ist, und dann wird auch erst nach Sonnenuntergang wird das Abendmahl gefeiert und dann wird genau darauf hingewiesen, passt auf, die Sonne geht an bestimmten Orten etwas später unter, dass das Jahr nicht zu früh anfängt, das Austeilen der Symbole. Dann wird festgeschrieben, welchen Wein man nehmen darf, welchen man nicht nehmen sollte. Und es ist alles ganz genau festgeschrieben. Wir wissen, Jehovas Zeugen schließen ihre Brüder aus, wenn sie rauchen und das Rauchen nicht aufgeben. Selbst Bart, ein Zeuge Jehovas, darf zwar, es ist ja ihm freigestellt, Bart zu tragen, aber dann wird er kaum in eine verantwortliche Stellung oder Vorrechte übertragen bekommen. Also Bart, das ist nicht richtig. Dann die vielen Zusammenkünfte sind 5 Stunden Zusammenkünfte, die Jehovas Zeugen haben. Und auf diese Zusammenkünfte müssen sich Jehovas Zeugen auch genau vorbereiten. Das heißt, sie lesen das Material, das in der Versammlung behandelt wird, müssen sie vorher durchlesen, unterstreichen und so weiter. Das wird auch erwartet. Also ein Zeuge Jehovas, der das nicht tut, wird immer als ein schwacher Zeuge Jehovas gesehen. Dann die Predigttätigkeit. Man erwartet, dass ein Zeuge Jehovas im Monat durchschnittlich doch mindestens 10 Stunden Predigttätigkeit durchführt und darüber auch Bericht erstattet. All diese Gesetzlichkeit, die machte mich sehr nachdenklich. Ich sprach auch mit meinem Schwager darüber, der auch jetzt noch Zeuge Jehovas ist und Ältester bei Jehovas Zeugen ist. Und wir sagten sehr oft, wir haben gar keine Zeit, um uns um die praktische Nächstenliebe zu kümmern, Ältere zu besuchen und zu helfen. Wir waren also so verstrickt in Organisation, in Tätigkeit, dass uns für die wirklichen Bedürfnisse der Brüder gar keine Zeit blieb. Im Jahre 1978 kam ein Wachturm heraus, der das Thema hatte, tue alles mit gutem Gewissen. Und dieser Wachturm ist dann eigentlich für mich sozusagen das grüne Licht geworden, doch manches zu hinterfragen und hier nur das zu tun oder zu glauben, was Gottes Wort wirklich sagt. Ja, das war der Wachturm vom 1. März 1978. Und da wurde in einem Abschnitt Folgendes gesagt, bezogen auf 1. Korinther 4, Vers 6, geht nicht über das hinaus, was geschrieben steht, ist ein guter Rat. Wir sind aus Systemen herausgekommen, in denen menschliche Vorschriften gelten, was tragische Folgen hat. Wir möchten keine menschlichen Vorschriften mehr einhalten, die in Gottes Wort nicht enthalten sind. Ja, das war genau das, was ich dachte, was ich fühlte. Und ich war bestätigt in dieser meiner Ansicht, die sich schon entwickelte. Und wenn ich Jehovas Zeugen daraufhin ansprach, war das wieder ganz anders. Aber ich will damit nur deutlich machen, dass oft die eigenen Schriften der Zeugen Jehovas mich hier nachdenklich machten. Heute weiß ich auch, wieso solche Artikel überhaupt erscheinen konnten. Damals wusste ich ja noch gar nicht alles von diesem internen Unruhen, die es in dem Führungsgremium der Zeugen Jehovas gab. Aber heute weiß ich, dass da einer war, der schon immer versucht hat, hier bestimmte Dinge deutlich zu machen, dass das Wort Gottes das Ausschlaggebende ist, nicht die Regeln, die menschlichen Vorschriften. Der ist heute allerdings auch nicht mehr dabei. Also auch das war einer der Punkte, die mich sehr nachdenklich machte. Ein vierter Punkt, das war die Überheblichkeit und der Eigenlob. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, Eigenlob stinkt. Und da ist also doch was Wahres dran. Ich möchte das mal auch an den Zitaten aufzeigen, die also in diesem Jahr 1979, das für mich ja eigentlich das Jahr war, in dem ich mich ganz konkret damit auseinandersetzte, in den Zeitschriften vom Wachturm erschienen. Im Wachturm vom 1.4.79 auf der Seite 12. In den heutigen kritischen Zeiten ist der Glaube zwar nicht ein Besitz aller Menschen, doch wir, Jehovas christliche Zeugen, besitzen ihn. 1.5.79, Seite 25. Wo hat es in der ganzen Menschheitsgeschichte ein Volk gegeben wie Jehovas Zeugen heute? Dies ist die einzige Bruderschaft, die bis in die entferntesten Teile der bewohnten Erde vorgedrungen ist. Gemeinsam haben wir den Glaubenssieg errungen. 15. Mai 79, Seite 30. Wie die Tatsachen zeigen, sind die christlichen Zeugen Jehovas die einzigen, die Jesus Christus in all diesen Beziehungen nachahmen. 1.6.79. Auf Jehovas Diener, und zwar auf sie allein, treffen die Worte Jesu zu, die in Johannes 17, Vers 16 zu finden sind, sie sind kein Teil der Welt. Weil sich unter ihnen, und zwar nur unter ihnen, die Worte aus Johannes 13, Vers 34 und 35 bewahrheitet haben, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Ja, sie unternehmen auf jeder Ebene ernsthafte und umfassende Anstrengungen, um allen, die mit ihnen verbunden sind, gute sittliche Grundsätze einzuprägen. Jehovas Treuezeugen stehen mit diesen Bemühungen unter allen Gruppen, die sich zum Christentum bekennen, einzigartig da. Diese Zitate zeigen, haben mir damals aufgezeigt, wie überheblich man war, und ich konnte das nicht mehr teilen. Ich hatte sehr oft schon Jehovas Zeugen mit den Pharisäern der alten Zeit verglichen, wo man eigentlich auch peinlich genau auf die Einhaltung von Regeln und Gesetzen achtete, aber an ganz wesentlichen Dingen vorbeiging. Und tatsächlich, im Jahre 1979 habe ich den Kongress der Zeugen Jehovas in München noch besucht, und in der ersten Ansprache, die den Leitgedanken des ganzen viertägigen Kongresses behandelt, fiel ein Satz, der wiederum bestätigte, was ich in mir schon so ansammelte oder deutlich machte. Und zwar fiel dieser Satz: Wir können dankbar sein, dass wir nicht so sind wie die Welt. Fast die gleichen Worte, wie der Pharisäer damals gesprochen hat. Auch das war wieder eine Bestätigung. Das, was ich fühlte, was ich glaubte, wurde immer wieder von Jehovas Zeugen dann bestätigt. Die Überbetonung der Organisation fiel mir auf. Im Jahre 1979, am 1. Juni, gab es diesen Wachturm: Glaube an Jehovas siegreiche Organisation. Ich erinnere mich noch sehr gut, als dieser Wachturm herauskam. Ich war auf meiner Arbeitsstelle, in der Mittagspause habe ich ihn gelesen. Es war niemand im Büro. Er hat mich so erregt, innerlich so erregt, dieser Wachturm. Ich fand das unmöglich, was dort gesagt wurde. Ich konnte es nicht begreifen, dass ich regelrecht um die Schreibtische bin ich rumgelaufen, und ich hab gebetet, ich habe gerungen mit all diesen Zweifeln, die ich hatte, weil mich das einfach schockiert hat, was dort gesagt wurde. Ich möchte ganz kurz nur etwas zitieren. Erstens mal schon alleine, dass Glauben gefordert wird an eine menschliche Organisation. Das war also etwas, was ich nicht für möglich halten konnte. Und doch wurde es ganz deutlich gesagt. Da heißt es zum Beispiel hier: Jehovas sichtbare Organisation blieb somit wiederum zu seiner Rechtfertigung siegreich. Was war erforderlich, damit Gott hingegebene getaufte Personen an jenem Sieg teilhaben könnten? Sie bezogen sich auf die Krise, Zweite Weltkrieg. Der Glaube an Jehovas theokratische Organisation. Seit dem Ende jenes zweiten totalen Krieges, der die Existenz der sichtbaren Organisation, also es geht tatsächlich nicht um die himmlische Organisation, wie Jehovas Zeugen oft sagen, sondern um die sichtbare hier auf Erden, seit dem Ende jenes zweiten totalen Krieges, der die Existenz der sichtbaren Organisation Jehovas bedrohte, sind rund 34 prüfungsreiche Jahre vergangen. Doch Jehovas Treuezeugen haben standhaft an ihrem Glauben an Jehovas Organisation festgehalten. Ja, und sie halten heute noch standhaft fest an dem Glauben an eine menschliche Organisation. Aber das war gar nicht so das Schlimme. Sondern in dem zweiten Studienartikel wurde dann auf die Frage Jesu eingegangen: Ihr wollt doch nicht etwa auch weggehen? Und wo Petrus sagte: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und da heißt es sofort im Anschluss an dieses Zitat, wörtlich: Und so verhält es sich auch heute. In Anbetracht der vorangegangenen Darlegungen ist es bestimmt weise, mit dem treuen und verständigen Sklaven verbunden zu bleiben. Das war also auf die Organisation bezogen. Und das war für mich unfassbar, wie man diese Worte Jesu oder des Petrus, zu wem sollen wir gehen, auf die Organisation anwandte. So in dem Sinne, wir haben doch Worte ewigen Lebens. Hier ist dieser Begriff treuer und verständiger Sklave gefallen. Ihr kennt den Ausdruck wahrscheinlich aus Matthäus 24, Vers 45, wo Jesus darauf hinwies, dass es einen klugen und treuen Knecht gebe. Und Jehovas Zeugen beanspruchen das für sich. Sie wurden also 1919 von Jesus Christus in diese Position eingesetzt. Und man beansprucht diese Stellung. Sie sind also dieser treu und verständige Sklave, der die geistige Speise austeilt. Das hat mich also damals sehr, sehr schockiert. Auch ein folgender Satz zum Beispiel: Wir können unsere Dankbarkeit gegenüber dieser Organisation auch dadurch zeigen, dass wir die geistige Speise, für die dieser Sklave in Form von Büchern und Zeitschriften sorgt, begierig zu uns nehmen und den Zusammenkünften der Versammlungen beiwohnen. Kein Wort von der Bibel. Bücher, Zeitschriften, die dieser Sklave, diese Organisation herausgibt, begierig in uns aufnehmen. Auch das war etwas, was mich in diesem Jahr natürlich sehr nachdenklich machte. Ich entdeckte auch, dass die Überzeugten tatsächlich gesagt haben, die Organisation ist der sichtbare Vertreter Christi auf Erden. Wir als Zeugen Jehovas haben immer der katholischen Kirche vorgeworfen, dass der Papst sich als Stellvertreter Christi auf Erden bezeichnet, und Jehovas Zeugen haben das Gleiche getan. Und das ist übrigens ein ganz interessanter Punkt, weil viele Zeugen Jehovas das nicht wissen. Und hier würde ich sagen, dass sich das, wer daran interessiert ist, noch aufschreibt, in welcher Literatur man das findet. Und zwar haben Jehovas Zeugen ein Buch, das heißt Jehovas Zeugen in Gottes Vorhaben, ist also ihre eigene Darstellung der Geschichte, der neuzeitlichen Geschichte der Zeugen Jehovas. In Gottes Vorhaben. Und da wird auf der Seite 148 wird erklärt, dass man in den 30er Jahren an alle Versammlungen der Zeugen Jehovas eine vorbereitete Resolution geschickt hatte, in der der folgende Wortlaut stand: Wir, die Gruppe des Volkes Gottes, das für seinen Namen herausgenommen worden ist und sich nun, ich sage jetzt mal, in Freising befindet, anerkennen, dass Gottes Regierung eine reine Gottesherrschaft ist, dass Christus Jesus sich im Tempel befindet und den vollen Befehl und die volle Gewalt über die sichtbare Organisation Jehovas wie auch über die unsichtbare innehat. Und, jetzt kommt das Entscheidende, und dass die Gesellschaft der sichtbare Vertreter des Herrn auf Erden ist. Wenn man mit so etwas arbeitet, dann würde ich auch empfehlen, nicht den Zeugen das so knallhart zu sagen, sondern ihnen die Frage zu stellen, was würden sie sagen, wenn Jehovas Zeugen ihnen erklären würden, oder die Wachturmgesellschaft ihnen erklären würde, dass die Gesellschaft der sichtbare Vertreter Christi auf Erden ist. Und dann soll der Zeuge sich dazu äußern. Und er wird sagen, unmöglich, das wäre verkehrt. Und dann könnte man ihn auf dieses Buch aufmerksam machen. Er wird es natürlich sowieso dann sagen, ach, das war damals, hat sich ja geändert. Aber es gibt dem einen oder anderen doch immer wieder ein Stück Anstoß zum Nachdenken. Der Alleinanspruch, dass also Rettung nur durch die Organisation möglich ist, auch das wird ganz deutlich bei Jehovas Zeugen gesagt. Jahrbuch 1982, Seite 259. In diesem Stadium der Angelegenheiten des Menschen ist es absolut unmöglich, dass jemand, der ein Christ zu sein bekennt oder nicht, unabhängig von der einen Organisation bestehen kann. Absolut unmöglich. In einem ganz neuen Buch, das neue Paradiesbuch, sagt man, bei Jehovas Zeugen, dieses mit den vielen Bildern, Du kannst für immer im Paradies auf Erden leben, das 1982 herausgekommen ist, steht Folgendes in dem eigentlich wichtigsten Kapitel, was musst du tun, um ewiges Leben zu erlangen? Denke nicht, es gäbe verschiedene Wege, die du gehen könntest, um in Gottes neues System Leben zu erlangen. Es gibt nur einen. Es gab nur eine Arche, die die Sintflut überstand, nicht mehrere. Und es wird nur eine Organisation, die sichtbare Organisation Gottes geben, die die schnell herannahende große Drangsal überleben wird. Es ist einfach nicht wahr, dass alle Religionen an das gleiche Ziel führen. Wenn du mit ewigem Leben gesegnet werden möchtest, musst du zu Jehovas Organisation gehören und seinen Willen tun. In dem Buch Du kannst für immer im Paradies auf Erden leben, Seite 255. Das begegnete mir ja auch in dem Jahr 79 schon, dass ich merkte, die Organisation wird also so überbetont, dass Rettung nur durch die Organisation möglich ist. Und ich konnte das nicht mehr glauben. Viele Jehovas-Zeugen streiten das ab. Und doch steht es wortwörtlich in ihren Schriften drin. Ich weiß nicht, ob jemand die Methode kennt, mit der Jehovas-Zeugen studieren, mit der sie sich die biblischen Wahrheiten in Anführungsstrichen vergegenwärtigen. Zum Beispiel in diesem Fall würde es also so sein, ich habe ja jetzt den Absatz vorgelesen und ihr seid jetzt die Versammlung der Zeugen Jehovas. Und jetzt würde ich die Frage stellen, denn zu jedem Abschnitt gehört eine Frage. Und die Frage heißt zu diesem Abschnitt, wozu musst du gehören, um in Gottes neues System gelangen zu können? Weiß jemand die Antwort? Zu Jehovas Organisation. Richtig, Bruder, Schwester. Ich habe so viele Jahre, habe ich an dieser Methode eigentlich nie Bedenken gehabt. Ich fand sie sogar schön. Heute muss ich erkennen, dass das ja eigentlich so primitiv ist, dass man da niemals zum Nachdenken angeregt wird, sondern man gibt nur das wieder, was man eigentlich vorher gesagt bekommt. Und hier wird ein Stück dieser Individualität, dieser Freiheit zum Denken, wird eigentlich den Menschen genommen. Eine andere Sache, die mich im Jahre 1979, das heißt, das geschah schon 1978, sehr nachdenklich machte, das war die Tragödie von Jonestown. Wir alle können uns erinnern, wo also ein Sektenführer über 900 Sektenanhänger mit sich in den Tod zog durch einen Massenselbstmord. Und im 1. September-Wachturm 1979 gab es dann diesen Wachturm und das Thema heißt, vertraust du auf Gott oder auf einen Menschen? Wenn ich dies jetzt so gegenüberstelle mit dem anderen Glaube an Jehovas siegreiche Organisation, da in sich ist schon ein Widerspruch. Und in diesem Artikel wurde Folgendes gesagt, wahre Christen bleiben von den schlimmen Folgen verschont, die es nach sich zieht, wenn man auf einen Menschen vertraut. Gottes Wort, die Bibel, weist sie nicht nur auf die wahre Religion hin, sondern zeigt auch die Merkmale der Religion auf, die man meiden sollte. Das Sektierertum, in dessen Mittelpunkt gewöhnlich ein Kult oder die Verherrlichung irgendeines menschlichen Führers steht. Wie wahr? Denn die Organisation steht im Mittelpunkt der Glaubenswelt der Zeugen Jehovas. Das ist mir ganz deutlich geworden. Das waren also eigentlich im Grunde genommen die Dinge, die bei mir das Nachdenken veranlassten. Und ich begann sehr viel in der Bibel zu lesen. Ich weiß noch, ich habe mir, der Peter wird sicherlich einiges davon wissen, ich habe mir sehr viel Bibelübersetzung gekauft. Ich war, glaube ich, einer der ersten Kunden von Proclama. Ich stieß auf diesen Laden, bekam also Bücher in die Hände und kam aus dem Staunen nicht mehr raus. Da gab es doch noch andere Menschen, die wirklich an Gottes Wort glaubten. Da gab es doch welche, die auch nicht an die Evolution glauben. Ich hatte das nicht für möglich gehalten. Ein Zeuge Jehovas denkt, er ist ja der Einzige. Nur Jehovas Zeugen haben wirklichen Glauben an Gottes Wort. Und diese Erfahrung, die ich also machte mit diesen Büchern, das hat mir immer wieder Bewunderung abgerungen. Und, wie gesagt, sehr viele Bibelübersetzungen habe ich mir besorgt, verglichen. Ich weiß nicht, wie oft ich in den zwei Jahren, das Neue Testament durchgelesen habe. Ich habe mir von Albrecht die Übersetzung, von Bruns, die Gute Nachricht, ich habe also mehrere Übersetzungen mir besorgt und immer wieder gelesen. Und ich empfand das Lesen der Bibel mit einem Mal so befreiend, da sprach eine ganz andere Sprache als im Wachturm. Ich erinnere mich, ich war auf einer Geschäftsreise in Chile, als ich den Wachturm auch noch gelesen habe, und dann las ich im Wachturm und das war immer wie, als wenn ich Peitschenhiebe bekam. Ich kann das nicht anders sagen. Irgendwo, ich spürte hier einen Zwang, eine Verurteilung. Und wenn ich dann Gottes Wort in die Hand nahm, dann war das so befreiend, so barmherzig. Da sprach eine Liebe aus den Briefen des Paulus. Das hat mich gerade, das war glaube ich Anfang 79, unwahrscheinlich berührt. Und da begann ich auch durch diese Auseinandersetzung mit anderen Büchern, dass ich einfach mal frei wurde, auch mal etwas anderes in die Hand zu nehmen, begann ich auch andere Christen plötzlich mit anderen Augen zu sehen. Ich sagte mir, wer weiß, ich glaube nicht mehr, dass wir nur alleine diejenigen sind, die errettet werden. So begann das. Mir begegnete dann zum Beispiel eine solche Stelle wie in Markus Kapitel 9, Vers 40, übrigens auch eine Stelle, womit man einen Zeugen Jehovas vielleicht zum Nachdenken veranlassen kann, wo von Johannes berichtet wird, der aufgeregt zum Herrn Jesus kam und sagte, Herr, wir haben da jemanden gesehen, der in deinem Namen Dämonen austreibt, aber nicht zu uns gehört. Und Jesus, wir kennen die Antwort, sagte, wer nicht gegen uns ist, lasst ihn. Wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Und das war für mich damals auch wegweisend, wo ich erkannte, wahre Christen können überall sein. Dann auch der barmherzige Samariter, dieses Beispiel, dieses Gleichnis, was Jesus brachte, machte mir deutlich, dass dieser Mensch, der eigentlich ja nach der damaligen Vorstellung Gott auch nicht auf die richtige Art und Weise anbetete, aber doch in seinem praktischen Leben eigentlich ganz deutlich als Beispiel hingestellt wurde. In dieser Zeit wurde mir auch sehr bewusst, dass ich in meinem persönlichen Leben sehr viel Schuld auf mich geladen hatte. Durch meinen Richtgeist, durch meine Verurteilung Andersdenkender, auch gegenüber meinen Glaubensbrüdern. Wenn ein Glaubensbruder nicht so lebte, wie ich es als Regel oder als Norm sah, dann war er für mich unten durch. Der ist nicht mit den richtigen Motiven dabei. Herzogs sind heute nicht hier, einige kennen von euch Herzogs, auch Jehovaszeugen, die frei geworden sind. Herzogs waren zum Beispiel solche, die ich als damals, als Zeuge Jehovas, als solche betrachteten, naja. Und Herzogs waren diejenigen, die in dieser konkreten Auseinandersetzung die Gemeinschaft mit uns nicht aufgegeben haben. Und wegen der Nichtaufgabe der Gemeinschaft mit uns, weil sie erkannten, wir sind und bleiben Christen, wir haben ja gar nicht unseren Glauben aufgegeben, dann anschließend auch ausgeschlossen worden. Aber diese Zeit war wirklich nicht einfach. Es war eine Zeit des Zweifelns, der Gewissensnot, der Versuchung. Ich erinnere mich noch oft, dass ich damit kämpfen musste, zu sagen, dass die Versuchung an mich herankam, dass ich mir sagte, was soll das alles? Geh einfach hin und sei still und kümmere dich nicht mehr um diese Fragen, dann behältst du deine Brüder, deine Freunde und du kannst es dir leichter machen. Vielleicht versuch im Beruf aufzugehen oder schaff dir ein Hobby an, in dem du aufgehst. Diese Versuchung kam oft an mich heran. Aber mir war zum gleichen Moment klar, dass das bedeutet, ich darf nicht mehr in der Bibel lesen. Denn all meine Fragen, all das, was ja nun deutlich wurde, kam nur durch mein intensives Lesen in der Bibel. Es gab also schlaflose Nächte. Ich erinnere mich, dass ich so manches Mal aufgestanden bin, gebetet habe, im Worte Gottes gelesen habe, wo ich an mir selbst zweifelte, wo ich mir gesagt habe, vielleicht bin ich derjenige, der anfängt zu spinnen. Alle anderen denken doch anders. Warum denke ich jetzt plötzlich so ganz anders wie die Masse der Zeugen Jehovas? Darf ich mir überhaupt selbst vertrauen? Jehovas Zeugen zeigen in ihren Schriften ja auch auf, und es gibt auch Bibelstellen dafür, dass man sich nicht selbst vertrauen darf. Also muss ich doch mich auf die Organisation verlassen. Das waren Situationen, in denen ich mich immer wieder einer Versuchung und dieser Gewissensnot gegenüber sah. Warum denke ich anders? Zu Beginn hatte ich dann mir das so vorgestellt, wir Jehovaszeugen ist schon die richtige Religionsgemeinschaft und das ist auch der richtige Weg, aber wir sind abgewichen von manchen klaren Linien, die die Bibel aufzeigt. Wir machen etwas falsch, zum Beispiel mit den ganzen Zeitvorhersagen, 1914. Ich warte einen Moment. Die ganzen Zeitvorhersagen, 1914, 1925, all das hat sich ja nicht erfüllt. Also haben wir hier Fehler gemacht und hier müssen wir umkehren. Wir dürfen sowas nicht wieder tun. Der Dienst, der indirekt aufgezwungen wurde durch die Berichterstattung, das ist verkehrt. Hier müssen wir umkehren. So habe ich gedacht und habe auch darüber geredet mit den Ältesten. Habe gesagt, das können wir doch nicht machen. Und ich erinnere mich, wie ich mit einem Ältesten sprach über die Berichterstattung, wo Jehovaszeugen also aufschreiben, wie viele Stunden sie im Monat tätig waren, wie viele Zeitschriften, Bücher, Broschüren sie abgegeben haben, wie viele Abonnements auf dem Wachturm und der Wache sie aufgegeben haben, wie viele Bibelstudien sie durchgeführt haben.
Da sprach er mit ihm und sagte, das ist nicht richtig. Ich zeigte ihm die Bibelstellen. Die Linke soll nicht wissen, was die Rechte tut. Und Gott liebt einen, der freiwillig gibt. Ich sage, wenn das mit der Berichterstattung, da ist doch ein indirekter Zwang mit verbunden. Und das war das Interessante. Der eine Älteste sagte mir, aber Hubert, stell dir doch mal vor, wir würden das Berichterstatten aufgeben. Dann geht doch kaum noch jemand in den Dienst. So, das ist doch das, was ich gerade meine. Dass dann dieser Dienst, den wir tun, nicht echt ist. Ich möchte nicht absprechen. Es gibt sehr viele Zeugen Jehovas, die das wirklich von ganzem Herzen tun. Aber ich weiß, dass sehr, sehr viele, so manche dieser Stunden, manches Mal habe ich mich selber entdeckt, wenn ich dann auf den Berichtszettel schaute, es sieht noch schlecht aus, dem Monat, was sollen denn die Brüder denken? Naja, geh nochmal, dieses Wochenende. Oder andersherum. Durch irgendwelche Zufälle hatte man schon sehr viel getan. Berichtszettel geschaut, boah Mensch, sieht so gut aus, kann ich mir einen freien Tag erlauben. Das zeigt die Problematik auf, die damit verbunden ist. Durch dieses Berichterstatten wird das wirklich zu einer Leistung. Wenn die erfüllt ist, ist man zufrieden. Wenn die nicht erfüllt ist, ist man unzufrieden. Und hier, über all diese Dinge konnte ich nicht schweigen. Ich sprach aber nicht zu den Allgemeinen, zur Allgemeinheit der Zeugen Jehovas, sondern ich sprach mit den Ältesten, mit denen, die ja die Versammlung führen. Ich war ja selber einer zu der Zeit noch. Aber es war für mich immer noch die Organisation Gottes. In dieser Zeit, in der also die Bibel mehr und mehr zum entscheidenden Faktor wurde, wurden mir natürlich auch andere Punkte klar. Ich entdeckte allerdings auch, dass ich mich schwer tat, in der Annahme dessen, was das Wort Gottes sagt. Zum Beispiel, auf der einen Hand habe ich ganz deutlich gesehen, Jehovas Zeugen haben für 14 das Ende vorhergesagt, für 25 haben sie das Ende vorhergesagt, für 75 haben sie das Ende vorhergesagt. Und hier sagt mir auf der anderen Seite Gottes Wort in 5. Mose 18 ganz deutlich, woran man einen Propheten Gottes erkennen kann. Und was steht da? Wenn du in deinem Herzen sprichst, wie sollen wir das Prophet erkennen, dass Jehova nicht geredet hat? Wenn der Prophet im Namen Jehovas redet und das Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist das Wort, welches Jehova nicht geredet hat. Mit Vermessenheit hat der Prophet es geredet, du sollst dich nicht vor ihm fürchten. Ganz deutlich. Aber mir fiel es schwer, dieses Wort wirklich so anzunehmen, wie es da stand. Irgendwo klammerte ich mich ja doch immer noch daran an bestimmte Dinge. Und dieser Konflikt wurde mir dann zu irgendeiner Zeitung so bewusst, dass ich eigentlich erkannte, was ich tat. Das war bei anderen Fragen auch so. Wenn eine Frage auftauchte, weil ich in der Bibel etwas gelesen habe, das ganz anders zu sein schien, als es Jehovas Zeugen sagen, was habe ich dann gemacht? Aha, das ist komisch, das ist ja ganz anders. Moment mal, was sehen, was der Wachturm sagt. Zu meiner Bibliothek gegangen, das Buch oder den Wachturm rausgeholt und da stand dann die Erklärung drin. Aha, so ist das, ja klar, gut, die Sache ist erledigt. Und da entdeckte ich mich also dabei, dass ich eigentlich immer das menschliche Wort als das endgültige Wort akzeptierte und nicht das Wort Gottes. Bis ich dann frei wurde. Und wo ich das deutlich gemerkt habe, dann war ich bereit, wirklich das Wort Gottes anzunehmen. Und dann war für mich auch klar, Jehovas Zeugen tragen den Stempel des falschen Propheten. Sie sind ein falscher Prophet. Dann konnte ich auch Wahrheiten aus der Bibel annehmen, die ich vorher nicht so annahm, die mir zwar schon als Frage oder irgendwie deutlich wurden, aber wo ich dann sagte, nein, ich glaube dem Wort Gottes. Es gab dann für mich nichts anderes, als die Bibel zu lesen und zu studieren. Und in dieser Zeit geschah noch etwas, was mich auch irgendwo doch sehr irritierte. Und zwar mein Schwager, der heute ja noch Ältester ist, hatte sich mit mir über viele Dinge unterhalten und war mit mir in vielen Dingen einer Meinung und wir konnten uns sehr gut über diese Dinge unterhalten. Als er aber merkte, dass ich das Wort Gottes wirklich so akzeptierte und sagte, du, wir tragen den Stempel des falschen Propheten, schau an, wir haben das und das gesagt und so weiter. In einem dieser Gespräche sagte er mir, Hubert, hör auf, so viel in der Bibel zu lesen, sonst kommst du noch ganz davon weg. Von der Organisation, meinte er. Ich soll also nicht mehr so viel in der Bibel lesen. Das klang für mich erstmal wie ein Scherz. Es war aber kein Scherz. In der Zwischenzeit weiß ich, dass das auch die Politik innerhalb der Organisation ist, als in dem Zentrum der Zeugen Jehovas Organisation in Brooklyn auch viele Fragen wach wurden, und zwar dadurch wach wurden, dass sich viele Bibelstudiengruppen bildeten, unabhängig von den offiziellen Zusammenkünften der Organisation. Da wurde ganz massiv dagegen vorgegangen. Da wurde gesagt, das ist nicht richtig. Wir sollen das schätzen, was der treue und verständige Sklave vorbereitet hat als Versammlung, und neben dem brauchen wir nichts. Und mir ist auch klar geworden, dass also das doch deutlich macht, dass hier dann plötzlich in einem Moment die Bibel nicht mehr das Entscheidende ist, sondern dass es dann die Lehre der Organisation ist. Im Jahre 1979, als ich mit diesen Fragen zu kämpfen hatte, wollte ich dann mit den Ältesten so manches besprechen. Und ich habe den Ältesten, nachdem ich also mein Ältestenamt niederlegte, vorgeschlagen, sie sollen sich doch Zeit nehmen, einmal in der Woche, um mit mir die Fragen nur anhand der Bibel zu besprechen. Es wurde abgelehnt. Hinterher erklärte man mir, warum. Man sagte, wozu? Ich hätte doch all die Wachtürme und die Bücher, ich könnte doch nachlesen, was die Organisation dazu sagt. Und man machte mir anstelle dessen den Vorschlag, ich hatte dann auch schon den Predigtdienst aufgegeben, von Haus zu Haus zu gehen, ich soll doch mit einem der Ältesten wieder von Haus zu Haus gehen. Dann regelt sich schon alles von alleine. Das war für mich so, als wenn ich die Ursachen mit einem Antibiotika behandle. Ich würde mich betäuben durch Aktivität, ja, vielleicht hätte mir das irgendwo auch geholfen, die anderen Fragen wieder zweitrangig zu sehen, aber die Ursache wäre geblieben, und hätte ich wieder nachgelassen, würden diese Fragen wieder auftauchen. Und ich habe gesagt, nein, sage, wir müssen, es geht doch darum, diese Ursache zu festzustellen und dann deutlich zu machen, ist sie nun richtig oder nicht. Ich wollte nur noch der Schrift glauben. Und deshalb war ich dann auch bereit, die Lehren der Organisation zu hinterfragen, und wollte mich dann selbst von all dem überzeugen, was Jehovas Zeugen lehren. Ende 1979 ging ich dann kaum noch in die Zusammenkünfte der Zeugen. Dann meldeten sich eines Tages die Ältesten zu einem Gespräch an. Sie bildeten zu dritt ein Rechtskomitee, um mit mir über diese Fragen zu sprechen. Es war eine Enttäuschung für mich, denn sie hatten sich vorher keine Zeit genommen. Jehovas Zeugen würden heute sagen, ich bin überzeugt davon, dass in Freising davon geredet wird, sie hätten sich alle ermögliche Zeit genommen, um mir zu helfen. Tatsache ist, dass es ein einziges gezieltes Gespräch von einem Ältesten gab, der mich in diesem einem Jahr mal besucht hat und sich mal einen ganzen Nachmittag Zeit genommen hat, um mit mir über diese Fragen zu sprechen. Er hat nicht viel dazu gesagt, aber wir konnten uns aussprechen. Er hörte meine Argumente, warum, wieso. Das war ein einziges gezieltes Gespräch. Alle anderen Gespräche ergaben sich mehr oder weniger so nach der Zusammenkunft oder weil man über irgendetwas zusammen telefonierte und dass sich daraus ein Gespräch entwickelte. Aber regelrechte gezielte Hilfe, so wie man sie von einem Hirten erwarten würde, ist nicht geschehen. Ein zweiter meldete sich dann mal zu einem Gespräch an, das muss ich fairerweise sagen, das ich dann abgelehnt habe. Aber das war eigentlich alles. Und das enttäuschte mich auch von dem, was die Bibel sagt, wenn ein Hirte, der eine Herde Schafe hat, ein einziges verliert, dass er diesem einzigen nachgeht, um es wieder zurückzubringen. Das entdeckte ich also auch nicht. Dieses Gespräch, das sie also zu Hause Ende 1979 mit mir führten, öffnete dann auch meiner Frau die Augen. Vorher war sie nicht so in allem mit einverstanden. Sie sagt, ach, das siehst du nur so überzogen, das ist doch gar nicht so. Aber in diesem Gespräch wurde ihr deutlich, es geht überhaupt nicht um meinen Glauben an Gott, es geht nicht um meinen Glauben an die Bibel, es geht nicht darum, ob ich nach der Bibel lebe, es geht um eine einzige Frage. Wie stehe ich zur Organisation, zur Wachtturmgesellschaft der Zeugen Jehovas? Man erkannte an diesem Gespräch, dass man mich vielleicht doch noch nicht ausschließen sollte, und machte dann am darauffolgenden Freitag, glaube ich, oder das kann ich jetzt nicht mehr genau sagen, auf jeden Fall in einer der nachfolgenden Zusammenkünfte, die Bekanntmachung, dass ich wörtlich eigenes Denken entwickelt habe und dass deshalb der Umgang mit mir nicht mehr gut ist. Ja, hier frage ich mich, wie ist das möglich, dass Menschen hier nicht wach werden? Und das war genau der Punkt, wo jetzt die Familie Herzog ins Bild kommt. Wir hatten für die Woche ein Gespräch oder besser gesagt einen Besuch vereinbart. Herzogs wollten uns mal besuchen, kennenlernen. Vorher hatten wir uns nie Zeit füreinander genommen, aber wir hörten auch, Sie haben Fragen und Zweifel und Sie hörten das von uns und deshalb wollten Sie uns unbedingt doch mal sprechen. Und ich rief dann fairerweise Herzogs an und sagte, hört zu, am Freitag wird die Bekanntmachung gemacht und ihr seid jetzt, ich bin jetzt kein rechter Umgang mehr für euch, ich möchte euch keine Probleme machen, nur dass ihr das Bescheid wisst, ich glaube, dass das dann doch ins Wasser fällt. Und der Hans Herzog war es, der dann sagte, jetzt kommen wir erst recht. Und daraus ergaben sich dann natürlich auch weitere Gespräche und ich bin heute so dankbar, dass da doch jemand da war, der in dieser Situation auch ganz einfach das Menschliche gesehen hat und sagt, nein, für mich bist du nach wie vor mein Bruder und die dadurch auch frei geworden sind. Durch die Bekanntmachung allerdings wurde ich auch frei für Kontakte mit Ex-Zeugen, also die diesen gleichen Weg vor mir gegangen sind und mit anderen Christen. Dann, das war dann ungefähr die Zeit, wo ich das erste Mal in einem Hauskreis von der Freisinger Gemeinde auftauchte und wo ich dann auch hin und wieder am Sonntag zum Bibelgespräch und zum Gottesdienst ging. Das begann also dort und ich merkte, dass hier auch Christen sind. Und ja, heute muss ich sagen, ich fühle mich wohl in Freising. Dass ich wirklich die Brüder in Freising auch als meine Brüder sehen kann. 1980, also nur einige Monate später, kam dann die Einladung. Lieber Bruder Ziasto, wir nehmen Bezug auf dein mit Bruder Kirste geführtes Telefongespräch. Und das war das Gespräch, zu dem er sich anmeldete, wo ich gesagt habe, nein, jetzt nicht mehr. Ich glaube, da liegt kein Sinn mehr drin. Und laden dich hiermit schriftlich höflich zu einer Aussprache am Donnerstag, den 21.02.80 um 19.30 Uhr im Königreichssaal ein. Wir möchten gerne mit dir über dein Verhältnis zur leitenden Körperschaft und zur Gemeinschaft der Zeugen Jehovas im Allgemeinen sprechen. Hier wird deutlich, worum es ging. Es ging gar nicht darum, glaube ich, noch an Gott, an Christus, an das Wort Gottes, sondern wie ist mein Verhältnis zur Gemeinschaft der Zeugen Jehovas, zur leitenden Körperschaft. Die leitende Körperschaft, vielleicht sollte ich das kurz erklären, Jehovas Zeugen glauben ja, dass es 144.000 gibt, die in den Himmel kommen. Und der Rest wird also auf der Erde ewiges Leben erlangen. Die 144.000 sind die Gesalbten, die kleine Herde. Jesus sagte mal, sprach mal von einer kleinen Herde. Und aus diesen 144.000, die dazugehören, gibt es immer eine sogenannte leitende Körperschaft. So wie es in Jerusalem, wie Jehovas Zeugen erklären, die Apostel die leitende Körperschaft bildeten, so bilden also auch heute aus denen, die sich zu der himmlischen Klasse bekennen, einige, das sind so um 17, 18 damals gewesen, heute glaube ich so um 15, bilden die leitende Körperschaft. Und es ging also um die Frage, wie stehe ich zu dieser leitenden Körperschaft? Ich habe daraufhin einen Brief geschrieben, und den möchte ich vorlesen, weil er doch deutlich macht, was alles in dieser Zeit sich schon deutlich abzeichnete und wie ich darauf reagierte. Liebe Brüder, um eine Diskussion mit Argumenten und Gegenargumenten zu vermeiden, möchte ich euch schriftlich die Gelegenheit geben, euch über mein Verhältnis zur leitenden Körperschaft und zur Gemeinschaft der Zeugen Jehovas im Allgemeinen ein Bild zu machen. Zunächst möchte ich gleich erwähnen, dass schon die Fragestellung nach meinem Verhältnis zu einer leitenden Körperschaft oder auch Gemeinschaft deutlich macht, was ihr als wichtiger anseht. Warum fragt ihr mich nicht nach meinem Verhältnis zu Jehova Gott und Jesus Christus? Ist das nicht wichtiger? Wozu dann noch die Frage nach meinem Verhältnis zu einer Organisation? Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Ich stehe in keinem Verhältnis zu einer Organisation oder zu irgendeiner Gemeinschaft, sondern in einem engen Verhältnis zu unserem Schöpfer Jehova und seinem Sohn Jesus, den ich als meinen persönlichen Herrn und Retter anerkenne und bekenne, damit im Namen Jesu jedes Knie sich beuge und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ich bin kein Knecht oder Sklave der Organisation, der sich vor euch oder der Gesellschaft verteidigen oder rechtfertigen müsste. Wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest, er steht oder fällt dem eigenen Herrn? Römer 14, Vers 4. Und mein Herr ist Jesus. Wieder ein Zitat, du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Also wird nun jeder von uns für sich selbst Rechenschaft geben. Lasst uns nun nicht mehr einander richten. Hast du Glauben, habe ihn für dich selbst vor Gott. Das waren Zitate aus Römer 14. Versteht mich bitte nicht falsch, Brüder, auch ich möchte nicht richten. Vielleicht sieht es manchmal so aus, dann verzeiht mir bitte. Aber ich kann euch bezeugen, dass ich eure Motive nicht anzweifle. Ihr habt Eifer für Gott, ihr möchtet ihm dienen, wie auch ich ihm dienen möchte. Aber wie kann ich euch vor Augen führen, dass ihr, wenn ihr das Verhältnis zu einer Organisation, zu einer Religionsgemeinschaft als wichtig betrachtet, in Wirklichkeit das wichtigste, das kostbare Verhältnis zu Jehova Gott und seinem Sohn Jesus schmälert bzw. abwertet? Viele Jahre sind wir nun einen gemeinsamen Weg gegangen, 28 Jahre. Jetzt, da ich aufgrund einer genauen Prüfung einiger Lehraussagen der Gesellschaft zu der Erkenntnis gekommen bin, dass ich in vielen Dingen nicht der Bibel, sondern einer Bibelauslegung geglaubt habe und nun einen anderen Erkenntnisstand, und Erkenntnis ist Stückwerk, besitze, scheinen sich unsere Wege zu trennen. Es stimmt mich traurig, dass wir nicht mehr eine gemeinsame Basis haben. Eure Basis ist die Organisation und eine genaue Erkenntnis, meine dagegen Jesus. Brüder, wie soll es nun weitergehen? Ihr scheint eine Entscheidung zu fordern. Diese Entscheidung ist schon lange gefallen. Ich gehöre meinem Herrn Jesus. Durch das Bekennen dieses meines Herrn lobe und preise ich Jehova, denn der Name Jesus bedeutet ja, Jehova ist Rettung. Euch als Brüder liebe und schätze ich, doch leider wurde durch euch zwischen mir und den Brüdern eine Schranke errichtet, dadurch, dass ihr den Brüdern sagtet, keinen Umgang mehr mit mir zu haben. Ich wünschte, wir könnten nach wie vor Gemeinschaft pflegen und uns frei und offen mit euch allen über diese Fragen und Gedanken unterhalten. Ist es nicht etwas Menschenunwürdiges, wenn das Recht zur freien Meinungsäußerung, die Freiheit des Glaubens und des persönlichen Gewissens gewaltsam unterdrückt wird? Mit Recht treten wir für diese Freiheiten ein, wenn sie irgendwo unterdrückt werden. Wie aber sieht es mit diesem Recht innerhalb der Organisation aus? In einem Erwachet von 1966 wird in dem Artikel Papst besucht die UN eine interessante Erklärung abgegeben, was unter Duldsamkeit zu verstehen ist. Wer unduldsam ist, versucht jemanden zum Schweigen zu bringen, der anderer Meinung ist als er. Und wenn es sein muss, mit Gewalt, das darf ein Christ nicht tun. Ende Zitat. Wie ist aber das, was jetzt geschieht, nämlich durch Ausschluss die Versammlung vor solchen zu schützen, die nicht mehr in Harmonie mit der Gesellschaft sind, mit der Duldsamkeit zu vereinbaren? Du sagtest mir, Reimer, da sprach ich also einen der Ältesten direkt an, ich dürfte ja anders denken, aber darüber sprechen darf ich nicht. Wie ist das aber zu vereinbaren mit Aufrichtigkeit und Wahrheit, mit der wir unseren Brüdern begegnen sollten? Führt uns eine solche Einstellung nicht direkt zur Heuchelei, den Brüdern immer nur das sagen, was der Sklave sagt, obwohl man persönlich anderer Meinung ist? Messen wir nicht ständig mit zweierlei Maß? Ist es nicht paradox, wenn jemand sein persönliches Verhältnis zu Gott aufgibt, ja vielleicht nicht mehr an Gott glauben kann, aber sonst ein normales Leben führt, dann trotzdem nicht ausgeschlossen wird, aber ein anderer, der sein Verhältnis zu Gott vertieft und ein neues Verhältnis zu Jesus gefunden hat und nun mit anderen darüber spricht, um ihnen zu helfen, mehr in Gottes Wort zu lesen, zu prüfen, um von der Abhängigkeit zu menschlichen Einrichtungen loszukommen und seinen Glauben nur auf Jesus zu gründen, dann vielleicht ausgeschlossen wird? Ihr als Älteste, liebe Brüder, habt die Verantwortung, den Brüdern zu helfen, in ihrem Glauben an Jesus zu wachsen, sie zu ihm zu führen, aber niemals zu einer Organisation. Ich sehe hier sogar einen der schwersten Fehler, die gemacht wurden. Denkt doch einmal gebetsvoll darüber nach, was Paulus meint, wenn er sagt, da oben steht es, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn wir den Glauben der Brüder neben Christus noch auf eine andere Grundlage bauen, dann bauen wir nicht richtig. Es gibt keine andere Grundlage. Wozu dann Artikel wie Glauben an eine siegreiche Organisation und so weiter? Paulus sagte auch, denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus als Herrn. Achtet doch einmal darauf, wie oft wir uns selbst loben in den Publikationen, also uns selbst predigen und Menschen zu einer Organisation führen. Spricht der Titel der Broschüre Jehovas Zeugen im 20. Jahrhundert nicht für sich selbst? Paulus aber sagte, ich will unter euch nichts anderes wissen als nur Jesus Christus. Welch ein Unterschied. Möge doch unser Schöpfer Jehova und der Herr Jesus Christus auch euch die Augen öffnen und zeigen, dass einige grundsätzliche Dinge nicht stimmen können. Ich weiß, dass sicherlich auch ihr laufend um Führung von Gott bittet. Aber wenn ihr nicht beginnt, nur die Bibel sprechen zu lassen und nicht bereit seid, mal die Publikationen, also Erklärungen, beiseite zu lassen, wie kann euch Gott da die Augen öffnen? Wenn ich beim Bibellesen als letzte Instanz immer die Erklärung der Gesellschaft zu einem Bibeltext gelten lasse, bringt das eigentlich nicht Misstrauen dem Worte Gottes und Gott selbst gegenüber zum Ausdruck? Kann man es nicht auch einmal von dieser Seite betrachten? Wäre es nicht möglich? Wozu denn die Bibel, wenn eine Sklavenklasse da ist, die das Wort Gottes durch ihre Schriften mehr oder weniger ersetzt? Warum gibt es denn kein echtes Bibelstudium, wo man nur die Bibel und keine Bücher oder Zeitschriften in der Hand hat? Ihr seht also, Brüder, es gibt so viele Fragen, Gedanken, über die man doch einfach nachdenken muss. Man kann sie doch nicht einfach beiseite schieben. Ich bin doch nicht der Einzige, der so denkt. Und man muss doch frei sein, zu glauben und sich zu äußern. Ich hoffe, dass euch dieser Brief auf jeden Fall helfen wird, ein Bild zu erhalten über mein Verhältnis zu Jehova und Jesus. Ich bekenne Jesus als meinen Herrn und das dürft ihr bei eurer Entscheidung nie vergessen. Eine zweite Einladung könnt ihr euch ersparen. Wie immer die Entscheidung ausfallen wird, als Menschen, die bemüht sind, den Willen Gottes zu tun, werde ich euch schätzen und achten. So habe ich damals geschrieben. Eine Woche später kam dann der Brief, Mitteilung ohne jede Anrede. Hiermit teilen wir mit, dass dir mit Wirkung vom 21.02.80 die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas entzogen wurde. Du hast die Möglichkeit, schriftlich unter Angabe von Gründen gegen diese Entscheidung bis zum 28.02. Berufung einzulegen. Sollte dies bis zu diesem Datum nicht geschehen, wird der Beschluss des Gemeinschaftsentzuges rechtskräftig. Eigentlich hätte ich das akzeptiert, aber irgendwie hat mich das geärgert. Die Art und Weise, wie man dabei vorgegangen ist, sodass ich mich dann vielleicht auch ein bisschen stur gestellt habe. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt lege ich Berufung ein. Habe Berufung eingelegt und hatte geglaubt, ich wollte eigentlich auch alles schriftlich haben. Ich wollte, dass man mir schriftlich sagt, wo sind die Dinge, die ich nach ihrer Meinung, wo habe ich Gottes Wort übertreten? Der eine Älteste sagte mir am Telefon, Hubert, du warst, bist ja selber Ältester gewesen, du weißt doch ganz genau, wir dürfen nicht schriftlich machen. Ich sage, ich will es aber. Und sonst komme ich nicht, sage ich. Aber ich habe es nicht gekriegt. Als es dann zur Berufungsverhandlung kam, hat dann dieser Älteste mir dann aber am Telefon die Anklagepunkte genannt und sagte, du weißt, dass mir das Kopf und Kragen kosten kann. Er hat also wirklich Angst bekommen, da irgendwas schriftlich zu sagen und er sagte mir das aber dann doch am Telefon. Und da waren dann ungefähr folgende Anklagepunkte drin. Ich lehne jene Zusammenarbeit mit der leitenden Körperschaft der Zeugen Jehovas ab. Ich behaupte, es gibt keinen Sklaven, der das Recht hat, die Speise auszuteilen. Ich behaupte, dass Jehovas Zeugen ein falscher Prophet sind. Das bestreite, dass es jemals eine leitende Körperschaft gegeben hätte. Verbreite meine Meinung aktiv unter den Brüdern, fördere Sekten und Spaltungen, bin subversiv in der Versammlung tätig und habe mich durch meinen Besuch in der freikirchlichen Gemeinde als Glied vom Babylon der Großen gemacht. Ich lege die Bibel eigenherrlich aus, indem ich mich sogar an Gott nicht hingegebene Personen wende. Ich hatte damals wegen einer Frage mal an das Stuttgarter Bibelhaus gesprochen, um vom Griechischen her einen Begriff erklärt zu bekommen und das hatte ich mal einem Ältesten gezeigt, das meinte er damit. Dann war ich der geistige Vater von einem anderen Zeugen Jehovas, der mit zu der gleichen Zeit ausgeschlossen wurde, Horst Vollmer, ihr kennt ihn, der jetzt in Oldenburg wohnt und auch frei geworden ist. Das waren also die Anklagepunkte. Ich habe mich dann vorbereitet und bin auch zu dieser Berufungsverhandlung gegangen und hier kam wieder eine Enttäuschung für mich. Wenn ich noch geglaubt hatte, dass Jehovas Zeugen doch wirklich, gerade die Ältesten, das neue Komitee, das mussten ja andere sein, dass die sich jetzt Zeit nehmen würden, um sich mit mir detailliert über die Sachen auseinanderzusetzen, dann hatte ich mich getäuscht. Ich erinnere mich noch gut, wie ich reinkam und versuchte, den Ältesten, bei Jehovas Zeugen ist es üblich, sofort du, da gibt es die Sie-Form überhaupt nicht, wenn jemand Zeuge Jehovas ist. Und ich ging gleich auf die Brüder zu, um sie zu begrüßen und der Vorsitzende demonstrativ nahm mir die Hand zurück und sagte, Entschuldigung, mit wem habe ich die Ehre? Ja, sage ich bin Bodez Jastrow. Aber bitte, bitte nehmen Sie Platz, keine Hand hier geben. Die anderen haben mir noch die Hand gegeben. Als das Gespräch begann, dann begann das in einer Art und Weise, die ich nie erwartet hätte. Man begann mich regelrecht, dieser Vorsitzende, herunterzuputzen, indem man mir ungefähr sagte, dem Worte nach, was ich mir einbilden würde, den Ältesten auch noch Zeit zu stehlen, um sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen, und das in einer Tonart, die mich regelrecht schockiert hat. Ich hatte doch geglaubt, man würde mir versuchen, jetzt wenigstens immer noch zu helfen. Nein. Ich hatte dann, das hat mich so schockiert, dass ich nur gesagt habe, ich habe ihm damals direkt angesprochen, ich sage, Bruder Lutherbach, meinst du wirklich, dass wenn Jesus Christus jetzt unter uns wäre, dass er mit mir so sprechen würde? Und dann haben die anderen Ältesten, die haben ihn dann gebremst und haben, immer wenn er wieder ein bisschen zu eifrig wurde, haben sie ihn doch zurückgehalten. Aber als ich dann auch versuchte, doch zu erklären, warum denke ich denn anders, was hat mich bewegt? Sei, ihr müsst mir doch die Gelegenheit dazu geben, ihr könnt doch sonst zu gar keinem richtigen Urteil kommen, wenn ich nicht erklären kann, warum denke ich heute anders. Ja gut, in dem Moment, wo ich anhand der Bibel etwas aufzeigen wollte, war es aus. Da wurde sofort gesagt, dafür haben wir jetzt keine Zeit, um uns mit den Sachen auseinanderzusetzen, das hättest du ja schon vorher mit den Ältesten tun können. Ich habe regelrecht, das muss ich heute sagen, ich habe aufgegeben. Ich habe gesehen, es hat gar keinen Zweck. Ich saß dann noch, nur noch dort, habe mir kaum noch was gesagt und mir ihren Urteilsspruch angehört und bin dann gegangen. Damit war dann mein Ausschluss endgültig. Im Mai, das war im Mai 1980, interessant ist hier auch eine andere Entwicklung, meine eigene Familie, meine eigene Familie, alles Zeugen Jehovas, haben in dem Moment, wo ich ausgeschlossen wurde, sich auch nochmal alle Texte durchgelesen, die man darauf bezogen hat, und haben mich angerufen und haben gesagt, Hubert, wir sehen diese Texte auf dich nicht anwendbar. Und haben auch die Gemeinschaft mit uns nicht aufgegeben. Das heißt, wir konnten mit ihnen weiter Umgang haben. Aber über das Thema konnten wir immer weniger sprechen. Das ließ nach. Meine Schwester sagte mir einmal, Hubert, hör auf, davon zu reden, denn ohne Organisation kann ich gar nicht an Gott glauben. Und hier wird eigentlich auch wieder das Schwerwiegende deutlich. Ohne Organisation unmöglich an Gott zu glauben. Der Glaube ist also so sehr auf die Organisation fixiert, dass wenn ein Zeuge Jehovas wegkommt von ihnen, sehr oft dem Unglauben verfällt. Und das hat mich auch lange zurückgehalten, irgendwas zu unternehmen, um Jehovas Zeugen anzusprechen. Die Gefahr, dass man sagt, jetzt glauben sie wenigstens, sie leben doch ein sittlich einwandfreies Leben im Allgemeinen, sind ehrliche, nette Menschen. Wenn ich sie jetzt, ich kann ihnen den Glauben an die Organisation zerstören, aber kann ich ihnen wirklich helfen, zu Christus zu finden? Und für viele gibt es wirklich nichts. Wenn die Organisation nicht da ist, dann gibt es für sie nichts anderes. Aber im Jahre 1981, ja 81 wurde dann meine Frau auch ausgeschlossen. Im Dezember von 1981 gab es dann einen Wachturm, der Stellung bezog, wie man Ausgeschlossene behandelt. Und da geschah wieder etwas, was dazu führte, dass sich auch meine Familie dann tatsächlich von uns lossagte, in dem Sinne, dass sie sagt, wir wollen keine Gemeinschaft mehr mit euch haben. Heute ist es so weit, dass mir praktisch das Haus verboten ist, dass ich meine Mutter ja fast nicht mehr besuchen kann. Gerade vor kurzem habe ich mit meiner Mutter gesprochen und da sagte sie mir, ob ich sie nicht mal besuchen möchte. Ich sage, doch, gerne. Sag ich, aber du hast mir doch gesagt, Magdalena hat mir das Haus verboten, meine Schwester. Ja, das ist, aber dir kann doch niemand verbieten, mich zu besuchen. Sag ich, hast du recht, wir kommen in 14 Tagen. Ich rufe dann wieder an, kurz bevor wir hin wollten. Und da sagte meine Mutter, es wird nicht gehen. Es war die Woche ein Bezirksaufseher da, oder ein Kreisaufseher, der gerade die Versammlung besucht hat und hat deutlich gemacht, dass sie keinerlei Kontakt mit mir haben dürfen. Ich bin der schlimmste Sektierer für sie. Ich meine, das sind die Sachen, die mich natürlich schon irgendwo auch gerade einerseits belasten, wenn frühere Freunde, mit denen man gern zusammen war, sich so von einem lossagen und mit einem nichts mehr zu tun haben wollen. Und das Schlimme dabei ist auch, dass viele der Zeugen Jehovas, die also von meinem Ausschluss gehört haben, Freunde, mit denen man oft zusammen gewesen ist, gar nicht glauben können, dass es nur das Andersdenken ist, sondern dass man allgemein sagt, da muss noch etwas anderes gewesen sein. Vielleicht hat er Hurerei begangen oder dies oder jenes. Und das gibt Anlass zu sehr viel Gerede, Geschwätz. Und denn ein normaler Zeuge Jehovas kann es nicht, der hält es nicht für möglich, dass man nur wegen unterschiedlicher Ansichten ausgeschlossen wird. Und das erleben alle ausgeschlossenen Zeugen Jehovas auf der ganzen Erde, dass ein derartiger Schmutzkübel über sie ausgegossen wird und der Name, all das, was man eigentlich während so vieler Jahre aufgebaut hat, ist plötzlich zerstört. Das heißt, von einem Moment zum anderen, wie beim Ausschalten des Lichtes, ist man von einem Tag zum anderen ein schlechter Mensch, hat einen schlechten Charakter, schlechte Motive, während man vorher gute Motive, einen guten Charakter hatte. Aber sind wir nun verlassen und einsam? Ich würde sagen, im Gegenteil. Ich persönlich erlebe es, wie sich hier das Wort Gottes erfüllt. In Markus Kapitel 10, Vers 29, da sagte Jesus, wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Wir müssen sagen, das hat sich erfüllt. Wir haben so viele neue Brüder, Freunde, und auch aus dem Lager der Zeugen Jehovas, so die zwar keine Zeugen Jehovas mehr sind, aber von denen, mit denen wir jetzt Kontakt haben, brieflichen Kontakt, dass wir einfach sehen, wir haben so viel Gemeinschaft, dass wir dem gar nicht mehr allen nachkommen können. Es hat sich also erfüllt. Unser Adressbuch ist noch nie so voll gewesen wie jetzt. Im Februar 82 erschien dann ein Time-Artikel, in dem von den Vorgängen berichtet wurde, dass also dort ein Glied dieser leitenden Körperschaft ausgeschlossen wurde, wegen eines Essens mit einem der Jehovas Zeugen selbst verlassen hat. Und das kam durch diesen Wachturm in 81, in dem erklärt wurde, auch solche, die von alleine weggehen und mit Jehovas Zeugen nichts mehr zu tun haben wollen, müssen so betrachtet werden wie jemand, der ausgeschlossen ist. Also wie Hurer, Götzendiener und so weiter. Und der wurde ausgeschlossen und das wurde in einem Time-Artikel geschrieben und aufgrund dieses Time-Artikels habe ich dann Kontakt mit ihm aufgenommen und dadurch hat sich natürlich eine unwahrscheinliche Möglichkeit ergeben, durch Kontakte zu erfahren, was eigentlich wirklich vor sich gegangen ist. Die Kassette, was geschah im Frühling 1980, die wir aus dem Englischen auch bekommen haben, die gerade diese Geschehnisse schildern, haben wir übersetzt und sie wird überall verbreitet. Ich kann das nur sagen, ich habe nie gezählt, aber ich glaube, ich habe insgesamt selber zwischen 120 und 150 Kassetten bereits verschickt. Ich bekomme Briefe plötzlich aus der Schweiz, da steht drin, ich habe eine Kassette von Ihnen, die habe ich schon 20 Mal vervielfältigt. Und so geht das überall. Und so manchem hat es auch schon geholfen, frei zu werden von Jehovas Zeugen und darüber freuen wir uns. Herzogs, es waren ja gerade welche, die in dieser entscheidenden Phase auch uns doch noch als Brüder waren und die dann aufgrund dieser Auseinandersetzung selbst vor die konkrete Frage gestellt wurden. Ein Ältester formulierte das so, wollt ihr wegen denen die Gemeinschaft mit den so und so vielen verlassen, nur wegen den zwei? Und Herzogs, ihnen war allerdings klar zu jener Zeit, dass es gar nicht darum ging. Und sie haben dann folgenden Brief an die Ältesten geschrieben. Lieber Rainer, das ist also wieder der eine Älteste, in den bereits geführten Gesprächen machtet ihr uns klar, dass, wenn wir weiterhin mit Hubert Gemeinschaft hätten, dies den Frieden unserer Versammlung stören würde und wir ausgeschlossen werden müssten. Nach langen Überlegungen und wegen dieses Friedens akzeptieren und respektieren wir eure, diese Meinung oder die der Organisation und treten deshalb freiwillig aus der Versammlung aus, um euch als Brüder vor Gott nicht mit unserem Ausschluss zu belasten. Kurz unsere Begründung. Es geht hierbei nicht speziell um Hubert, sondern um alle Brüder, die aufgrund der Bibel manches anders verstehen und ebenfalls ausgeschlossen wurden bzw. noch werden. Die Bibel sollte trotzdem die einzige Richtschnur des Glaubens sein und sicher spricht Gott durch sie zu jedem Menschen, der darin liest, auch individuell, wie er es gerade braucht. Das ist das Großartige. Somit wollen wir einfach aufhören, unsere Mitchristen zu richten, weil sie es wagen, selbst zu denken. Zu diesem Thema gefiel uns besonders gut der Wachturmartikel vom Juni 82, Seite 9. Er macht schwere Lasten leicht und trifft den Nagel auch bei Jehovas Zeugen auf den Kopf. Wir brauchen keine tausend neuen Vorschriften, wir brauchen dringend Jesus Christus als einzigen Herrn und Weg zu Jehova und wirkliche verzeihende Liebe und Freundschaft untereinander ohne Bedingungen. Wir sehen euch wie auch andere Menschen, die sich zu Gott und Jesus Christus bekennen, weiterhin als Brüder an, auch wenn Meinungsdifferenzen bestehen, die sich meistens doch nur auf Auslegungsverschiedenheiten beziehen. Doch wer besitzt schon die absolut richtige Auslegung? Es werden in allen Gemeinschaften Fehler gemacht und wer will es wagen zu sagen, dass die Fehler des anderen immer die schlimmeren sind? Das war also ein Teil aus diesem Brief, den die Herzogs geschrieben haben. Wir selber sind also sehr dankbar über die Tatsache, dass wir frei wurden von unserer Bindung an eine menschliche Organisation und dass wir unser Leben dem Herrn Jesus übergeben durften. Und dass wir sehen, dass wir eine große Bruderschaft von Brüdern auf der ganzen weiten Welt, hier, überall. Dafür sind wir sehr dankbar. Soweit also der Teil, mit dem ich eigentlich meine Geschichte deutlich machen wollte, was mich veranlasste, was das für ein Kampf auch war, in dem man sich befand. Und möchte auch noch Gelegenheit geben, vielleicht hier jetzt einige Fragen zu stellen, die sich aus diesem ersten Teil ergeben haben.
Bitte.
Ja, das ist die neue Weltübersetzung, die Jehovas Zeugen natürlich bevorzugen. Denn aus dem Konzept heraus, dass man sagt, das ist Gottes Organisation, dann ist das auch die beste Bibelübersetzung. Allerdings verwenden Jehovas Zeugen selber andere Bibelübersetzungen. Gerade im Wachturm wird man oft bemerken, wenn Zitate gemacht werden, dass sie auf andere Bibelübersetzungen hinweisen. Aber in den Versammlungen selber sieht man es lieber, dass man nur die neue Weltübersetzung benutzt. Es ist nicht verboten, andere Übersetzungen zu benutzen. Absolut nicht. Und viele Zeugen Jehovas haben andere Übersetzungen. Aber ich hatte es selber gemerkt, als ich dann in der Versammlung saß, und meistens jede Versammlung mit einer anderen Übersetzung, dass man spüren konnte, wie das schon unangenehm aufgefallen ist. Das ist also nicht mehr so die treue Linie, die man bei Jehovas Zeugen einhält.
Ich habe nur meine Frage. Wird der Wachturm im Deutschen geschrieben oder ist das nur eine Übersetzung von England?
Nur eine Übersetzung. Nur eine Übersetzung.
Haben die überhaupt deutsche Schriften selbst?
Nein. Bei Jehovas Zeugen wird alles kommt aus der Zentrale in Brooklyn. Es gibt nichts Eigenständiges. Dazu ein kurzer Bericht. Auf einem dieser Kongresse wurde deutlich gemacht, dass es Älteste gäbe in den verschiedenen Versammlungen der Zeugen Jehovas, die sich die Mühe machen, eigene Ansprachen und Vorträge auszuarbeiten. Dass das eine Missachtung wäre gegenüber der geistigen Speise, die von dem treuen und verständigen Sklaven aus Brooklyn kommt. Das heißt, auch hier ist keine eigene Initiative von den Ältesten in den Versammlungen da, dass sie sagen können, ich mache jetzt mal einen eigenen Vortrag und lass mal ganz das, was die Gesellschaft sagt, beiseite. Es geht nicht. Es muss alles von oben her, wird es vorgeschrieben, was behandelt wird, welches Thema drankommt, welche Lieder gesungen werden. Und auf der ganzen Welt werden in den Versammlungen dann sozusagen die gleichen Lieder gesungen. Das ist die Einheit, von der Jehovas Zeugen sprechen.
Diese Wachturm in Europa, die sich organisieren, aber sie müssen es ablehnen, weil sie keine eigene Zeitung schreiben dürfen. Und deshalb gibt es sie nicht.
Ja, wie das in der DDR genau ist, weiß ich nicht. Aber das ist das Prinzip der Zeugen Jehovas, alles zentralistisch geleitet. Jedes Buch, jede Zeitschrift, jeder Königreichsdienst, selbst das interne Blatt, ist eigentlich alles nur kopiert vom amerikanischen. Und wenn es Themen gibt, die eigentlich nur für Amerika Bedeutung haben, auch die werden übersetzt. In den 1870er Jahren. Das war mit dem Pastor Russell.
Das heißt, den Titel hat er sich selber zugelegt eigentlich. Der mit einer mit den Adventisten verbunden war und aus dem ist dann die Bewegung der Zeugen Jehovas entstanden.
Leben Zeugen Jehovas tatsächlich eine moralische Einwandfreiheit?
Nein. Die Frage war, ob Jehovas Zeugen tatsächlich ein einwandfreies Leben leben. Alle nicht. Das ist auch eine der Illusionen, die ich selber gemerkt habe. Es gibt sehr viele Probleme, mit denen Jehovas Zeugen zu kämpfen haben. Unter Jehovas Zeugen gibt es erschreckend viele Fälle von Alkoholismus. Und die meisten Ausschlüsse bei Jehovas Zeugen sind wegen sittlichen Vergehens. Also es gibt da auch sehr, sehr viele Schwierigkeiten. Das ist also, ich muss heute leider sagen, dass das Bild, das man von Jehovas Zeugen bekommt, ist zwar ein Bild, das nach außen hin da ist, aber innen gibt es viele, viele Stellen, die sehr morsch sind, wo sehr vieles nicht in Ordnung ist. Aber generell möchte ich sagen, dass der Zeuge eigentlich schon bemüht ist. Nur er möchte das ja alles aus eigener Kraft erreichen. Und von daher gibt es eben diese anderen Probleme. Er schafft es nicht. Aber grundsätzlich möchte er eigentlich den Willen Gottes tun und wirklich auch sittlich einwandfrei leben. Und von der Mehrheit würde ich das sagen. Aber es stimmt nicht grundsätzlich für alle. Es ist folgendermaßen, wenn sich jemand...
Genau, vielleicht habe ich es nicht verstanden. Also Mitgliedschaft von Kindern, wie das entsteht, ja?
Auch Kinder, wie das
ja. Wenn Jehovas Zeugen jemanden finden, der Interesse an ihrer Lehre hat, dann wird mit diesen Menschen studiert. Und zwar wird ein, zwei Bücher der Zeugen Jehovas studiert, in denen die wesentlichen Lehren der Zeugen enthalten sind. Und ihm wird also geholfen, diese Lehren anzunehmen. Wenn er soweit ist, dann wird eine Serie von 80 Fragen besprochen, die er beantworten muss, mit denen dann geprüft werden kann, ob er sich also identifiziert mit den Lehren der Zeugen Jehovas. Und wenn er die beantwortet hat, dann darf er sich taufen lassen. Und mit der Taufe ist er dann ein Zeuge Jehovas. Bei den Kindern ist es ähnlich, nur dass man ist ja auch für die Erwachsenentaufe und sagt, das muss jemand selber entscheiden. Aber die Kinder werden natürlich von Anfang an geschult in der Richtung. Und irgendwann kommen sie dann selber zu dem Entschluss, sie sagen, ja, sie wollen sich taufen lassen. Dann müssen sie auch die 80 Fragen beantworten. Und dann können sie getauft werden.
Was hat es eigentlich mit der Taufe auf sich? Was ist die Taufe?
Die Taufe ist für Jehovas Zeugen die persönliche Hingabe an Gott. Man sieht also die Taufe als Symbol für die persönliche Entscheidung, Gott zu dienen. Und dass man das jetzt vor Zeugen bekräftigt und sich also jetzt sichtbar taufen lässt, ist also der Beweis dafür, dass diese innere Entscheidung, dass man sich Gott hingegeben hat, vollzogen wurde.
Untertauchen,
ja. Jehovas Zeugen tauchen unter.
Ich würde es noch wundern, wie die Taufe ist.
Ich weiß, dass in jeder Taufansprache die Taufen finden immer anlässlich eines Kongresses statt. Also ganz selten, dass das mal örtlich gemacht wird, höchstens in Notfällen. Aber weil Jehovas Zeugen ja im Jahr drei Kongresse haben, zwei Kreiskongresse und einen Bezirkskongress, so sind also die Abstände doch relativ kurz und während dieser Kongresse gibt es immer die angesetzten Taufen. Dann findet vor der Taufe eine Ansprache statt, in der zwei Fragen gestellt werden. Die genaue Formulierung habe ich jetzt nicht dabei, aber da geht es, ob jemand erkannt hat, dass er ein Sünder ist und ob er sich eben rückhaltlos Gott hingegeben hat. Und wenn er diese Fragen mit Ja beantwortet, dann darf er anschließend zur Taufe gehen. Ich erinnere mich nicht mehr, ob bei der Taufe selbst nachher eine Taufformel gebraucht wird. Kannst du dich erinnern, Heidi? Ja, richtig. In dem Vortrag vorher wird das besprochen. Da wird also diese Taufformel erklärt, was das bedeutet. Aber beim Taufen glaube ich selber, es kann sicherlich vereinzelt sein, dass jemand dann auch noch die Taufformel gebraucht, aber ich kann mich nicht daran erinnern.
Du hast die Dreieinigkeit genannt worden, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ich denke, das ist doch bei Jobbezeugen was anders.
Das ist anders bei Jobbezeugen. Wir kommen auf diese Problematik, kommen wir nachher dann heute Nachmittag zu sprechen. Jobbezeugen lehnen die Dreieinigkeit ab, das ist richtig, ja. Ja. In dieser Zeit, wo ich, also das, die Bibel las ich natürlich schon, sagen wir mal, vorher besonders viel, nachdem dann die Bekanntmachung gemacht wurde, ich bin kein Umgang mehr für die Brüder, war für mich natürlich der Moment da, wo ich sagte, was, warum gehe ich da noch hin, wenn ich schon nicht mehr mit ihnen sprechen darf, nur da zu sitzen und mir das anzuhören, mit dem ich sowieso nicht mehr einverstanden bin. Dann habe ich Kontakt mit anderen Christen aufgenommen. Und hier muss ich sagen, dass die Art und Weise, wie man uns eigentlich angenommen hat, uns sehr geholfen hat. Indem man uns nicht wieder versucht hat, Neues, jetzt die anderen Lehren überzustellen.